The Power of Orange, der Podcast von CBS Corporate Business Solutions, dem Berater der Weltmarktführer.
In diesem Podcast werden wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unternehmens eintauchen, um Geheimnisse, Erfolgsgeschichten und bewährte Methoden zu entdecken, die Weltmarktführer so erfolgreich machen.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Power of Orange Podcasts. Wenn wir an Cybersecurity denken, haben viele sofort Hacker, Firewalls oder IT-Forensik im Kopf. Aber was viele nicht wissen, auch in der SAP-Welt, also dort, wo Unternehmen ihre zentralen Geschäftsprozesse steuern, spielt Sicherheit eine riesige Rolle. Bei CBS gibt es dafür sogar einen eigenen Fachbereich, nämlich SAP Security. Was genau man dort macht, warum das Thema immer wichtiger wird, gerade auch im Kontext S4HANA oder Cloud, genau das werden wir jetzt heute besprechen, und zwar mit Jessica und Oliver. Hallo ihr beiden.
Hi zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ihr seid ja sicherlich auch unsere Podcast-Hörer und von daher wisst ihr, was jetzt auf euch zukommt. Nämlich von euch wollen wir auch unsere obligatorische Frage wissen. Welche drei Dinge dürfen bei euch morgens vor der Arbeit auf gar keinen Fall fehlen? Jessica, magst du mal anfangen?
Natürlich. Zuallererst natürlich der gute Kaffee. Irgendwie muss man ja auch wach werden. Und ich sitze ja die meiste Zeit im Homeoffice. Da machen wir uns das erst im Büro gemütlich. Ich bin tatsächlich auch nicht alleine. Ich habe immer tatkräftige Unterstützung von meinen Katzen. Und danach checke ich tatsächlich als erstes meine To-Dos, um zu gucken, welche muss ich umpriorisieren und was steht heute Spannendes an.
Mhm. Bei dir, Oliver?
Genau, also beim Kaffee gehe ich mit. Drei Sachen, die ich morgens brauche, ist Kaffee, Kaffee und Kaffee. Ich glaube, ich bin eine Stunde lang, glaube ich, nicht zu gebrauchen ohne Kaffee. Ich brauche also erstmal den Koffeinspiegel im Blut, um überhaupt ans Laufen zu kommen. Bei den Tieren kann ich mithalten, die müssen auch alle morgens mal noch versorgt werden. Da habe ich aber tatkräftige Hilfe in der Familie, ob Hunde, Hasen, Katzen. Wir haben da einiges zu versorgen. Und Schildkröten, aber die schlafen noch.
Sehr schön. Also Kaffee fühle ich total. Gut, ihr beiden, wie würdet ihr denn SAP Security jemandem erklären, der gerade erst ins Berufsleben gestartet ist und vielleicht noch gar nicht so viel Ahnung hat, was man darunter verstehen könnte?
Naja, ich glaube, das allererste Thema ist, wenn jemand ins Berufsleben startet, ist, glaube ich, SAP selbst mal schon erstmal ein großes Fragezeichen. Was ist denn das? Ist es nur irgendein anderes Programm oder irgendeine Software? Ich glaube, ich spreche hier ganz gerne in Analogien immer. Und ich glaube, wir können uns mal vorstellen, dass unsere Kunden vielleicht Formel-1-Rennfahrer sind. Und die kaufen sich natürlich teure Boliden, große Maschinen, ja, also Software-Systeme, mit denen sie ihr Geschäftsmodell treiben wollen. Und am Ende des Tages ist das Thema SAP Security, das wir betreiben, ist sicherzustellen, dass die Straße, die Route quasi frei ist von Hindernissen, dass die Maschinen alle entsprechend gewartet und auf Stand gehalten sind, um es mal ganz, ganz abstrakt erstmal zu formulieren. Ich glaube, so kann man sich das im Bereich SAP Security vorstellen. Ja.
Hast du schön erklärt, Olli. Und die Aufgaben unterscheiden sich tatsächlich, wie Olli schon das Formel-1-Beispiel genannt hat. Viele Sachen kann man vorbereiten machen. Man macht die Wartung für das Auto. Man guckt, dass das Auto wirklich voll betankt ist. Und viele Sachen kann man dann wirklich nur im Ernstfall machen. Wenn dann der Unfall da ist, dass man da vielleicht auch schon Vorsorgen getroffen hat und auch wirklich sich überlegt hat, wie gehen wir mit dem Fall um. Und dass man da auch das passende Team dahinter hat.
Jetzt sind wir so kalt gestartet in das Ganze. Ihr dürft euch auch erst noch mal vorstellen, weil was sind denn eure Stacks genau in dem Bereich?
Ich bin Jessica Wolf und mit SAP beschäftige ich mich tatsächlich jetzt schon über 7 Jahre. Ich habe in meiner Ausbildung damit schon angefangen und irgendwann in meiner Laufzeit Security für mich entdeckt. Das ist ein super spannendes Themenfeld. Ich beschäftige mich nicht typisch mit Rollen und Berechtigungen, sondern im Prinzip mit allen anderen Themen, die rundherum sind. Von SIEM-System, das beschreibe ich ganz gerne als Alarmanlage für das System, als auch Konzepte, als auch wirklich Patch-Zyklen. Wann müssen Systeme gepatcht werden? Wie machen wir das Hardening? Also super, super abwechslungsreich und es wird tatsächlich nie langweilig.
Und du, Oliver?
Ja, ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der CBS. Und es gab auch noch eine Zeit davor, auch wenn ich mich an die kaum noch erinnere. Ich habe gestartet im Bankenumfeld, in der klassischen IT. Also ich komme aus der klassischen IT und habe so ein bisschen den Bogen dann zur SAP gespannt. Und das Schöne bei dem Bankenwesen ist, man muss sich die Frage gar nicht stellen, warum Security wichtig ist und warum ich das schützen muss, weil das wichtigste Gut, mit dem ich im Bankwesen umgehe, ist halt einfach das Geld und das Geld von anderen Leuten. Also ist eigentlich ganz klar, dass da der Schutzmechanismus da sein muss. Umso ja, überraschter war ich, als ich so ein bisschen die Brücke zur SAP geschlagen habe, zu sehen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass der gleiche Schutz auch an Informationen, Daten oder Systeme anliegt. Und das ist so ein bisschen, warum ich da hingekommen bin. Ich bin heute Consulting Director, verantworte quasi den Geschäftsbereich und schlage so ein bisschen die Brücke aus klassischer IT und dem SAP-Universum, wie ich es immer gerne nenne.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf SAP Security, warum ist es so ein Wachstums- oder Zukunftsthema? Warum wird es immer mehr nachgefragt?
Naja, das Kuriose ist, es war eigentlich schon immer ein wichtiges Thema, schon seit 30 Jahren möchte ich fast sagen, aber es wird jetzt erst ernst genommen, weil einfach auch aus Politik, Regulatorik etc. der notwendige Druck aufgebaut wird. Und wir leben halt heute in einer schnelllebigen Zeit, es geht viel um Innovation, Technologien, AI als Stichwort und ich sage mal, während man früher vielleicht relativ lange noch mit monolithischen Systemen oder einzelnen Applikationen gearbeitet hat, arbeiten wir heute in zunehmend komplexen Geflechten von Systemen, Applikationen, Daten. Ich habe gar nicht mehr alles im Griff. Ich arbeite mit Hyperscalern, mit Drittanbietern etc. pp. Und der Bedarf an Security als Resilienz, ja, Grundpfeiler, möchte ich fast sagen, der wird jetzt halt immer bewusster. Ja. Wir hatten ja Cloudflare-Ausfälle etc., wo plötzlich ganze Systeme stehen geblieben sind. Wir haben super viele Ransomware-Angriffe, in denen Firmen plötzlich tagelang nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Das heißt, unsere heutige digitale Globalisierung sorgt eben dafür, dass wir auch anfälliger werden. Und jetzt, endlich, müssen wir dieses Thema ernster nehmen. Ja, jetzt tut es richtig weh, jetzt muss ich handeln. Und jetzt beginnen Kunden auch erst zu handeln so richtig. Und deswegen ist das erst noch ein Bereich, der sich faktisch aufbaut.
Da kann ich mich auch nur anschließen. Wenn man da auch vielleicht Cybersecurity mit Subsecurity vergleicht, Bereiche in Cybersecurity deutlich weiter. Dahinter fragt keiner, ob man MFA einrichten soll, ob man dort vielleicht Alarmanlagen für Systeme etablieren soll. Aber im SAP-Bereich, da sind wir wirklich noch meilenweit entfernt. Und deswegen wird der Bereich auch wachsen und der Bedarf ist da. Denn wenn wir einfach nur mal auch die News öffnen und einfach mal gucken, was überhaupt bei Unternehmen passiert. Angriffe sind Realität und die passieren auch in SAP-Systemen.
Da passt vielleicht auch jetzt ganz gut, schöne Brücke geschlagen zur nächsten Frage. Was passiert denn eigentlich in so einem Worst-Case-Fall, wenn SAP-Security vernachlässigt wird? Könnt ihr da
also
ein Beispiel?
Natürlich, also von bis. Es kann sein, dass einfach Daten geklaut werden. Ein Beispiel, was mir zum Beispiel ein Kunde mal erzählt hat, ein Vertriebler ist in die Kundentabelle gegangen, hat diese heruntergeladen, das war ein Chemieunternehmen, ist zur Konkurrenz gewechselt und hat bei der Konkurrenz 1-2% günstiger als beim vorigen Arbeitgeber angeboten. Das ist ein schönes Beispiel. Dann gibt es natürlich auch die Beispiele, wie man sie aus den Filmen kennt, das System steht lahm. Und das Unternehmen kann vielleicht gar nicht produzieren. Und teilweise sind auch ganze Kühlketten betroffen. Was da alles wirklich für Kosten entstehen, das ist einfach nur heftig. Und da sollte man sich vorsorgen.
Danke, Jessica. Ich glaube, du sprichst ein cooles Thema an, nämlich ich muss mir erstmal bewusst werden, was mache ich denn heute mit dem SAP-System? Also welche kritischen Informationen oder kritischen Prozesse, wir nennen sie ganz gerne auch Kronjuwelen, ja, fasse ich denn an? Und wenn das SAP-System erstmal stehen bleibt, wir integrieren heute immer mehr ein SAP-System. Es gibt immer weniger Prozesse im Unternehmen, die ohne System funktionieren. Das heißt, steht das System, funktioniert gar nicht mehr oder wird das System gekapert und manipuliert oder Informationen abgezogen, dann ist der Impact quasi, der Schaden, fast nicht mehr zu beziffern. Ne?
Ja, spannend. Und wenn, du hast es schon erwähnt, ihr macht euch Gedanken, wie so ein SAP-System aussieht und was da quasi alles gesichert werden muss an kritischen Daten. Was ist denn so euren Arbeitsalltag? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Was ich immer ganz gern sage, ich fühle mich bei den Kunden so ein bisschen wie so ein Detektiv. Man muss auch erstmal verstehen, wie läuft es bei dem Kunden. Und man glaubt es kaum, die wissen es teilweise selber nicht. Man muss wirklich ein bisschen nachfühlen, man muss ein bisschen tief bohren und halt einfach auch herauskriegen, wie es läuft. Bei vielen Kunden ist es einfach historisch gewachsen, nach dem Motto, es läuft schon immer so. Und da muss man auch wirklich hinterfragen und denen vielleicht auch die Painpoints zeigen und sagen, hey, das ist nicht richtig, wie es läuft, und die Kunden lenken. Man ist ein kleiner Psychologe. Teilweise sind die Kunden nicht wirklich ehrlich, weil die auch nicht zeigen wollen, wo vielleicht die Schwachpunkte sind. Und das ist dann der Punkt, wo man dann mit dem Kunden kommunizieren muss, denen die Angst nehmen muss, denen auch zeigen muss, hey, das ist nicht schlimm, ihr fangt jetzt ja auch mit Subsecurity an. Ihr wollt das Thema ernst nehmen und die Kunden dann auch in die richtige Richtung führen. Also wirklich, die Themen sind extrem breit gestreut.
Ich finde, das ist ja genau das Spannende, gerade am Berater-Dasein. Nicht jeder Tag ist der gleiche. Ich schlupfe in unterschiedliche Rollen. Manchmal muss ich erst Bewusstsein schaffen, Awareness. Manchmal muss ich Kunden erstmal ja, abholen, überzeugen, dass Dinge getan werden müssen. Manchmal bin ich der Detektiv, der auf die Spur gehen muss. Manchmal bin ich der Überzeuger, manchmal der Moralapostel. Und manchmal darf ich aber auch ganz hands-on einfach im Detail zeigen, stopp, guck mal, hier brennt's, hier klemmt's, hier ist konkret das zu tun. Also es gibt auch, ich möchte mal fast sagen, verschiedene Eintauchtiefen, verschiedene Level, auf denen ich unterwegs sein darf und kann. Und es macht einfach den Job auch wahnsinnig abwechslungsreich und spannend für mich.
Jetzt hast du es ja schön mit Detektivarbeit so ein bisschen verglichen, finde ich gefällt mir. Jetzt gibt es ja Werkzeuge, die man sich dann so ein bisschen an die Hand nehmen kann oder Technologien. Und zum einen habt ihr sowas und wie sieht es mit dem Thema KI, du hast es ja auch vorhin, Oliver, kurz erwähnt, wie sieht es aus, wie verändert das Subsecurity, wie verändert es euer tägliches Arbeiten als Detektiv?
Also Tools haben wir auf jeden Fall, denn ich muss ja unter anderem auch technische Einstellungen prüfen. Und das ist einfach, wenn man es händisch macht, super komplex und aufwendig. Nehmen wir mal das Beispiel an, ich habe 10 Systeme und ich muss mich bei 10 Systemen durchklicken und gucken, wie Login-Parameter sind. Login-Parameter können beispielsweise sein, wie lang muss das Passwort sein, wie oft muss ich das Passwort ändern. Und wenn ich das in jedem System einzeln prüfen muss, ist das aufwendig. Und auch fehleranfällig, muss man auch einfach sagen. Und dafür haben wir beispielsweise Systeme, womit wir diese Prüfung auch machen können. Und ja, ergänz gern, Olli.
Alles gut. Es war nur das Ende des Satzes, deswegen dachte ich, ich kann da einspringen. Ja, ich glaube, wenn wir das Beispiel Formel-1-Wagen nochmal kurz nehmen, dann macht es eins ganz transparent. Es gibt einfach Dinge, da brauche ich Werkzeuge, um das sinnvoll zu tun. Ich möchte nicht bei voller Fahrt mit 300 km/h aussteigen, um zu schauen, ob mein Tank gerade leer geht, sondern ich habe dafür eine Tankanzeige. Und so ist es auch bei Systemen, bei komplexen Systemen brauche ich Hilfsmittel, um nicht nur einen One-Shot, also einen einmaligen Blick zu gewinnen, sondern ein Monitoring, ein dauerhaftes Echtzeit-Monitoring darüber, was passiert. Und je mehr Informationen ich da einspiele, Temperatur der Reifen, Wetterinformationen, Geschwindigkeit, was auch immer, je mehr Echtzeitdaten ich habe, umso mehr kommen wir Menschen eben an unsere Grenzen des in der Geschwindigkeit auch zu adaptieren, richtig zu reagieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und hier können uns Systeme und Tools helfen und eben auch AI. AI ist für mich ein Werkzeug. Es ist ein sinnvolles Werkzeug, es ist ein innovatives Werkzeug. Wir sind noch am Beginn der AI-Phase zu lernen, was kann es uns helfen. Aber am Ende des Tages ist es nur ein Werkzeug. Das Werkzeug wird uns helfen, Dinge schneller zu analysieren, besser zu analysieren, unsere Zeit eher auf bestimmte Themen zu fokussieren, die wir als Menschen eben immer noch besser tun können als eine AI. Und ich glaube, so muss man es anerkennen.
Ne? Wenn ich mir das so anhöre, dann braucht man ja super viele Skills, wenn man bei euch im Bereich einsteigen muss. Wie technisch ist es denn eigentlich? Oder was würdet ihr denn sagen, was braucht man, um im SAP-Security-Umfeld ja, bei euch zu starten?
Ich sage immer ganz gern, das Erste, was da sein muss, ist die Motivation, der Wille, Dinge auch neu zu denken, versuchen, den Blick hinter die Kulissen zu werfen, um zu verstehen, wie Dinge miteinander funktionieren. Das ist für mich das Primäre. Ich sage immer gern, Berater ist ein Typus Mensch. Wir hatten gerade schon Detektiv gehört. Ich würde auch gern sagen, Problemlöser. Aber Problemlöser eben nicht für Probleme, die schon 100-mal gelöst sind und die ich ergoogeln kann oder nachschlagen kann, sondern Probleme zu lösen, die vielleicht noch gar niemand sieht oder die gerade neu entstehen. Und dann brauche ich nennen wir es Problemlösungskompetenz. Ich brauche eine Neugier. Ich muss verstehen, wie Dinge miteinander funktionieren. Viel mehr als vielleicht das technische Detail. Es gibt viele technische Spezialisten. Es gibt viele Player, die exzellent sind, Themen zu spielen. Aber es gibt sehr wenige, die in der Lage sind, diese Klammer zu bilden und die richtigen Menschen an den Tisch zu bringen und am Ende des Tages dann auch ein Problem zu lösen. Und ich glaube, das ist etwas, das muss ich erstmal mitbringen. Ich möchte muss neugierig sein, ich möchte Probleme lösen, ich möchte sie verstehen lernen. Das ist mir, glaube ich, das Wichtigste.
Hast du schön beschrieben. Eine Sache, die ich ergänzen würde, ist, dass man Lust hat zu kommunizieren, dass man auch wirklich Freude daran hat, mit Menschen zu arbeiten und nicht unbedingt vielleicht der Typ ist, der ganz klassisch sich vielleicht einfach am Rechner zurückzieht und dann halt die technischen Aufgaben erledigen möchte. Man muss offen sein und auch Lust haben, neue Kontakte zu knüpfen.
Sehr gut, Jessica. Ja, Empathie. Mhm. Empathie ist ganz wichtig, weil ich glaube, das Thema Systeme generell, Digitalisierung, AI, machen natürlich auch Angst. Also dem Menschen, der heute für Systemsicherheit oder für den Systembetrieb zuständig ist, der hat ja vielleicht auch Angst. Was ändert sich jetzt? Wer guckt mir da auf die Finger? Wo wird vielleicht aufgedeckt? Wo habe ich in der Vergangenheit vielleicht nicht ordentlich gearbeitet? Das sind ja so ein bisschen die Sorgen, die Menschen umtreiben. Und ich glaube, da muss man einfach auch mitnehmen können, das muss man verstehen können.
Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer brennend interessiert ist, was macht denn euren Fachbereich so besonders bei CBS? Also warum sollte man genau bei euch einsteigen? Es dürfte so ein bisschen die Werbetrommel rühren.
Ich würde behaupten, dass wir tatsächlich den coolsten Bereich hier haben, denn wir betrachten Subsecurity ganzheitlich. Wir betrachten nicht nur Rollen und Berechtigungen, wir betrachten wirklich das große Puzzlebild von SIEM, von SOC, von Hardening, von Regulatoriken. Und das Coole bei uns ist, wir haben für jeden Bereich wieder gezielte Experten. Das heißt, nehmen wir das Beispiel an, ich gucke mir mit einem Kunden den Code an, also den eigenentwickelten Quellcode. Und wir haben dort Security Findings. Bin ich zum Beispiel nicht die Person, die das korrigieren würde. Dafür haben wir dann aber wieder Experten im Haus. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, sehr besonders macht, sodass wir alles aus einer Hand liefern können und wirklich gemeinsam als CBS, ganz nach dem Motto Power of Orange, das Thema dann auch bearbeiten und den Kunden auch ganzheitlich sicherer machen.
Ja, ich glaube, ich würde auch den Kontext gern größer ziehen. Erstmal ist unser Bereich natürlich extremst cool, weil das Thema cool ist für Menschen, die dieses Thema auch umtreibt. Aber wir agieren ja als Team in einem Organismus, in einem Umfeld, als Unternehmen. Und was uns als CBS, glaube ich, ausmacht, ist, dass wir neue Wege gehen wollen. Ich bin jetzt nicht nur Formel-1-Fan, wie es erscheint, mit dem Formel-1-Wagen, sondern ich bin auch Musiker und ich zitiere gerne Musiksongs. Und es gibt einen schönen Song von Bad Religion, der heißt Faith Alone. Und da gibt es eine Zeile, die heißt, What the world needs now is some answers to our problems. Und ich glaube, das treibt uns in der CBS um, das treibt uns als Team um. Und wer eben versteht, dass er Teile zu dieser Antwort liefern kann, der ist in unserem Bereich genau richtig. Wir wollen Impact erzeugen, Impact für unsere Kunden, Impact für die Mitarbeiter, die in unserem Bereich unterwegs sind, denen wir Möglichkeiten bieten, sich eben auch zu entwickeln, sich weiter zu strecken, neue Wege zu gehen, diese Antworten eben auch finden zu können und am Ende des Tages ja, Impact auch für das Team, für das Unternehmen.
Jetzt hast du so wundervoll einen englischen Songtext zitiert. Wie global seid ihr denn eigentlich aufgestellt? Arbeitet ihr nur an deutschen Projekten oder ist es ein globales Thema, an dem ihr arbeitet? Mit wie vielen internationalen Kunden arbeitet ihr denn zusammen?
Naja, definiere internationale Kunden. Die CBS-Klientel ist schon lang keine reine deutsche Klientel mehr. Wir mögen zwar vielleicht Muttergesellschaften im Dachraum haben, aber de facto ist das Thema SAP, SAP-Unternehmen ein globales Thema. Heute kommt kein Unternehmen mehr drumherum, gerade weil wir es im Einstieg auch über die Weltmarktführer hatten. Ein Weltmarktführer muss heute global aufgestellt sein. Das Thema ist also immer ein globales Thema, hat immer globalen Impact. Und wir als CBS sind ja mittlerweile auch sehr, sehr groß gewachsen international. Wir haben Standorte in Amerika, wir sind in Australien unterwegs, in Asien. Ich sag mal, bis auf Afrika haben wir jeden Kontinent schon mit einer Niederlassung beglückt. Und am Ende des Tages ist Security nichts, was wir außen vor lassen können. Ich möchte mal sagen, auch wenn unser Bereich jetzt Subsecurity heißt, ist Security etwas, das wir als CBS in jedem Projekt, egal ob es ein Transformationsprojekt oder eine HCM-Einführung, ein Außenhandels- und Zollabwicklungsprojekt ist, Security muss immer Teil unserer Projekt- und Kundenaktivitäten sein.
Korrekt. Und was ich zum Beispiel auch richtig cool finde, wir sind nicht der Bereich, wo ich zum Beispiel als Berater ein halbes Jahr nur bei einem Kunden aktiv bin. Ich bin zum Beispiel jetzt bei locker 4, 5 Kunden zeitgleich unterwegs. Das heißt, das ist allein auch super abwechslungsreich vom deutschen Unternehmen bis zu internationalen Unternehmen hat man wirklich alles dabei. Und Security ist, wie ich es mal ganz gerne beschreibe, sollte das gute Gewissen in jedem Projekt sein. Ganz egal, ob das jetzt, wie Olli auch schon gesagt hat, eine S/4HANA-Migration ist oder auch ein neues System eingeführt wird. Wir sind eigentlich in jedem Projekt vertreten und auch bei jedem Kunden, egal was für einen Stand er gerade hat. Denn Security hört auch nicht auf, wenn man das Projekt einmal abgeschlossen hat. Security muss immer wieder betrachtet werden, denn die Angreifer sind ja auch nicht doof. Die überlegen sich ja auch neue Angriffsszenarien und dafür muss man auch gewappnet sein. Und man muss mit der Zeit gehen und immer wieder drauf gucken.
Die modernen Realitäten ergeben sowieso, dass jedes Projekt faktisch dadurch schon allein international wird, dass die Unternehmensteile, die in dem Projekt ja quasi ja, teilnehmen oder die von einem Projekt quasi involviert werden müssen, dass die ja auch international sitzen. Ich habe den Fachbereich in Südamerika, ich habe die zentrale IT in USA, ich habe aber die Delivery, das Delivery Center oder den IT-Support in Indien und diese verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen ja, Themenfelder muss ich eben zusammenbringen können.
Sehr interessant. Jetzt hoffen wir, dass auch viele Kundinnen und Kunden zuhören. Könnt ihr vielleicht mal so einen ganz kurzen Einblick geben, ob es wie so einen Reifegrad gibt? Also woran merke ich, dass ich mit Sub-Security gut aufgestellt bin? Oder, oh, ich glaube, ich muss CWS doch nochmal anrufen und nachschärfen lassen. Also könnt ihr da so ein bisschen so einen Rahmen geben, dass man sich mal schnell Cross-Check macht?
Ja, ich sag mal, es gibt natürlich methodisch eine Reihenfolge, in der ich mich am besten auf so einer, wir nennen es ja gern Plateauphasen, ja, in unserer CBS-Methodologie. Und hier sehe ich so, es gibt eine erste Phase, in der muss ich mir erstmal Transparenz verschaffen. Das ist für die klassische IT mittlerweile sehr selbstverständlich. Jedes Notebook hat mittlerweile einen Virenscanner und ist angebunden an ein SIEM-System, um alle Vorgänge wie Anmeldevorgänge, Ransomware, Malware, alles, was seltsam ist, muss irgendwo auftauchen. Das heißt Transparenz. Ich muss ja erstmal wissen, was habe ich denn, was passiert denn da, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Risiken. Das ist mal der erste Punkt. Und leider stellen wir fest, dass das schon in der IT zwar sehr gut angenommen und adaptiert worden ist, aber die SAP-Welt mehr oder weniger sehr stiefmütterlich damit behandelt wird. Das heißt also, als erstes mal Transparenz zu haben. Und es klingt viel einfacher, als es ist, Transparenz über seine SAP-Landschaft zu haben. Vor allen Dingen heute, wo wir über On-Premise- und Cloud-Systeme sprechen, wo es Schatten-IT gibt, ja, der Fachbereich quasi Cloud-Systeme bestellt und die IT noch gar nicht davon weiß, dass da plötzlich Tools im Einsatz sind. Und dann ist zweitens das Thema, habe ich die Transparenz, dann kommt etwas zum Tragen, was da draußen auch sehr selten vorhanden ist, nämlich dem Verständnis, was mache ich jetzt mit einer Transparenz? Ja, es ist heute sehr schnell, weil wir es vorhin über Tools hatten, heute kann ich sehr schnell ein Tool kaufen und das Tool liefert mir dann tausende von roten Ampeln. Ja, aber wie gehe ich damit um? Ich werde morgen nicht tausende von roten Ampeln loswerden. Also wie klassifiziere ich, wie kategorisiere ich, welche Roadmap muss ich mir bauen, wie verdaubar kann ich das für die Organisation umsetzen, wo sind low-hanging fruits, was ist zuerst zu tun, was danach, was ist der Impact? Dieses Verständnis ist der zweite Schritt im Reifegrad. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt. Bei all dem Wissen, der Transparenz und dem Verständnis, ja, ich muss es auch wirksam umsetzen können und mit einem Governance-Modell auch einhalten, sonst fange ich wieder von vorne an. Und das ist tatsächlich, sind so drei Schritte, wenn man so wollen, die man gehen kann. Und wir erleben einfach, dass die meisten Kunden immer noch am ersten Schritt hadern, beziehungsweise diesen noch ein bisschen wegignorieren und glauben, dass sie mit einer reinen IT-Security-Strategie auch SAP schon als Applikation mit abdecken. Und das ist fatal.
Richtig. Und ein großes weiteres Thema sind auch die Verantwortlichkeiten. Wie ich auch gern bei Kunden einsteige, ist zum Beispiel auch die Frage, wer kümmert sich überhaupt bei euch um Sub-Security? Und viele sind dann immer sehr zögerlich und antworten nicht direkt. Und da merkt man vielleicht schon, okay, das ist nicht so ganz klar definiert. Und wo wirklich Sub-Security meistens aufgehängt ist, ist bei der Sub-Basis. Bei manchen Kunden klappt das ganz wunderbar. Bei manchen wird das Thema eher so ein bisschen mitgezogen. Und das sind auch wirklich erste Anhaltspunkte, wo man auch merken kann, wie ernst nimmt das Unternehmen das Thema?
Ja, Also super spannend. Ich bin total platt, was ihr alles so erzählt, was bei euch im Bereich so alles...
Ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde weiterreden, aber genau, wir müssen langsam zum Ende kommen.
Ja, also sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben einen super guten Überblick. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Und die Kunden haben auch ganz fleißig die Ohren gespitzt, wann sie euch anrufen sollten. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres Podcasts. Aber wie auch die Einstiegsfrage immer die gleiche ist, werden wir auch euch fragen, was denn für euch die Power of Orange bedeutet?
Also ich bin ja tatsächlich erst 6 Monate bei CWS, aber ich finde, die Power of Orange merkt man auf jeden Fall. Man merkt, dass alle super hilfsbereit sind. Das heißt, egal wen ich frage, haben alle Kollegen ein offenes Ohr. Man arbeitet gemeinsam an einem Fall für das Wohl des Kunden. Man möchte ein Problem lösen, man möchte den Kunden transformieren. Und das geht man gemeinsam an. Man arbeitet als Team. Und was ich bei Olli auch besonders cool finde, man kriegt wahnsinniges Vertrauen. Man kann selbstständig arbeiten, man kann seine Bereiche schaffen, man kann eigene Themen weiterentwickeln. Und das merkt man wirklich jeden Tag.
Danke dir, Jessica.
25 Jahre Power of Orange.
Ja, genau. Oliver. Damals hieß sie noch nicht mal Power of Orange quasi. Aber Orange war von Anfang an. Power of Orange. Für mich ist es einfach, den Unterschied zu machen. Also wir haben hier so einen Mission, Vision und Value-Ansatz und den finde ich eigentlich gut. Wir wollen den Unterschied machen, wir wollen Impact erzeugen, wir wollen Mehrwert schaffen. Wir sind keine Software-Company, wir verkaufen keine Lizenzen, wir lösen Probleme. Wir helfen unseren Kunden, sich für die Zukunft, für die digitale Zukunft korrekt aufzustellen. Und das schaffen wir nur mit unseren Kronjuwelen. Und das sind unsere Berater, das sind unsere Menschen, das sind unsere Mitarbeiter. Und die zu entwickeln, individuell zu stärken, anzuleiten, Möglichkeiten zu schaffen, Raum zu schaffen, das ist für mich die Power of Orange. Gemeinsam in die gleiche Richtung, fair miteinander umzugehen.
Sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank, ihr beiden. Wir Dankeschön. Haben bei euch auf jeden Fall die Power of Orange im Podcast spüren dürfen. Und wenn wir jetzt in diese Gesichter gucken, die Zuhörer leider nicht hören, dann war das eine wundervolle Folge mit euch beiden und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir euch wieder vor Mikro haben.
Und ich glaube, den Oliver laden wir mal zum Thema Governance ein.
Sehr gerne.
Vielen Dank euch beiden.
Danke euch.
Sehr danke gerne. Euch. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt spannende Insights bekommen.
Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann abonniert doch am besten gleich unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare oder einen Besuch auf unserer Webseite cbs-consulting.com.
Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.